Allianz Brisant.
Dum, dum, dum. Dum, dum, dum.
Ah ja, jetzt läuft's.
So. So. Die Aufzeichnung wurde von Daniel gestartet. Mit ihrer Teilnahme an dieser Besprechung erklären sie sich damit einverstanden, dass sie aufgenommen wurden. Ja,
es kann alles gegen dich verwendet werden.
Es kann und wird. Ja, alles genau. Gegen sie verwendet.
So ist es. Nach gefühlten 5 Monaten sind wir wieder da.
Ja, Bock habe ich jetzt nicht. Und ich glaube, das wird sich in den letzten Bundesliga-Wochen, in den nächsten 6 Wochen auch nicht ändern. Aber
wir werden sporadisch auftauchen.
Die Verpflichtung ruft ja. Ne?
Folge 18.
Ja, damit herzlich willkommen zur Folge 18. Die Grüße gehen raus nach oben. Strohe. Oh ja. Bin ich gerade eben erst noch vorbeigefahren. Und Daniel.
Ja. Schöne Grüße nach Budjading.
Nach Stadham, meinst du?
Ja. Ist ja die Hauptstadt. Ich hab's vergessen.
Weltstadt. Weltstadt reicht. Hauptstadt ist es nicht, aber es ist eine Weltstadt.
Definitiv, ja. Da ist wirklich. Ist ja immer noch der Budjenta? Nee, Katjenta hieß der. Der Friseur.
Ja, nee, mittlerweile ist der Katjenta, glaube ich, in Bohave angelangt. Und
ach so.
Stadham gibt es jetzt einen neuen Besitzer des Friseurladens.
Okay.
Oder eine neue Besitzerin. So.
Kannst du ja deinen Bart stutzen lassen, oder?
Nee, an meinem Bart lasse ich tatsächlich niemanden ran, das mache ich selber. Ja, ich habe da schon mal ganz üble Erfahrungen mit gemacht, tatsächlich.
Ja.
Ich bin in so einem Barbershop gewesen und.
Oh ja. Ja. Verstehe.
Ja. So. Okay. Es ist der 5.4. Wir sind mitten im Frühling. Und was verbindest du mit dem Frühling, Daniel, als HSV-Fan?
Maibowle, würde ich sagen. Ne? Waldmeister im Garten, gutes Wetter. Frühling.
Und den Aufstieg verkacken.
Das haben wir ja vorher schon. Das ist ja nichts Neues eigentlich. Du willst auch gleich reinstechen, ne? Gleich
ja, klar.
Ja, müssen wir jetzt groß eigentlich was sagen zum HSV? Ist ja eigentlich, ich glaube, ich habe mal irgendwie so einen Einschub gemacht, so einen kurzen zum Baumgart, glaube ich.
Ja, ich glaube ganz viel. Ich meine, also ich frage mich erstmal, wieso hat Miro Muheim mittlerweile 5 Saisontreffer?
Der hat tatsächlich aufsteigende Form, aber ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel. Da muss Katterbach ran. Das ist ja auch ein blindes Huhn für den Maikorn. Also Schüsse kann er, das haben wir schon festgestellt. Aber ja. Eins ist klar, es ist wieder nicht konstant aktuell. Ne? Das ist so ein Hin und Her und alle anderen liefern ab. Und der HSV macht halt mal so, dann gewinnt er wieder zwischendurch gegen Wiesbaden, dann alle anderen gewinnen und der HSV spielt unentschieden und auch nicht so richtig überzeugend. Also die Spiele, so richtig überzeugend ist das nicht. Jetzt ist ja auch Glatzel noch verletzt.
Hat ja auch nicht umsonst einen Grund, dass wir uns so eine künstlerische, freischaffende Pause genommen haben. Es läuft ja bei beiden nicht so ganz genial.
Ja, das ist allerdings natürlich auch irgendwie ein bisschen opportunistisch. Immer wenn es gut läuft, melden wir uns. Wenn es scheiße läuft, kommt die Fahrstuhlmusik.
Ja gut, das könnte noch passieren. Bei mir tatsächlich, bei Werder ist ja auch wieder einiges passiert in den letzten Tagen. Aber bleiben wir beim HSV. Du hast ja jetzt schon angesprochen, Muheim fehlt. Katterbach wird dann spielen müssen, wobei der bei Transfermarkt mit muskulären Problemen immer noch als verletzt drin steht. Aber ich glaube dir dein Wort. Ich habe auch irgendwie mitgekriegt, es gibt irgendwie so um Mikkel Bronsies so eine kleine Posse, dass Oliveira irgendwie vor ihm gesehen wird und William sich wohl einen neuen Verein suchen sollte. Glatzel verletzt. Ja. Was ist mit Jean-Luc Dompé? Der steht ja auch mit Hüftproblemen.
Verletzt. Ja, aber der ist wohl wieder, also der ist zumindest so weit, dass er im Kader steht und wahrscheinlich so 20 Minuten reinkommt. Mikkel Bronsi, da weiß ich nicht, da kann ich nicht viel zu sagen. Also ich kann nur eins dazu sagen, es ist ja schon erstaunlich, dass er bei keinem Trainer, und das waren ja jetzt Walter, dann war es Polzin und Baumgart, dass er bei keinem irgendwie durchgekommen ist. Und das muss ja auch seine Gründe haben im Training oder weiß ich nicht was. Also, und dass dann ein Oliveira da vielleicht ein bisschen motivierter ist, das kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Also das ist aber, glaube ich, kein großes Thema irgendwie. Eher war ja immer wieder das Thema mit Raab und Heuer Fernandes. Kann ich aber, die habe ich auch, glaube ich, irgendwo geschrieben. Das kann ich aber nachvollziehen, weil Heuer hat einfach keine gute Saison gespielt. Und wenn man aus Leistungsgründen rausgeht, dann kann ich das immer nachvollziehen. Und das war so. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die Leistungen von Raab besser? Viel zeigen konnte er ja bislang nicht so, hat auch seine Unsicherheiten, aber dass man das macht, das konnte ich nachvollziehen und dass dann die Fans so wieder so ausrasten, das konnte ich eher weniger nachvollziehen. Das ist aber so typisch HSV, so ein bisschen emotional überlagert, sage ich mal. Man identifiziert sich mit diesen Spielern halt sehr, auch mit Jatta und so, und sieht dann am Ende nicht so richtig die nüchternen Fakten, sage ich mal. Hm. Das ist so das Problem.
Ja, aber wenn zwei sich streiten, freut sich ja Tom Mikkel, oder nicht?
Das kann natürlich auch noch passieren. Also wenn alles jetzt kippt, also alles schlecht wird, dann kommt vielleicht Tom Mikkel nochmal. Also das ist natürlich jetzt auch ein Spiel, was jetzt unbedingt gewonnen werden muss.
Aber da wollte ich dich jetzt fragen, reißerisch fragen. Man spielt ja jetzt gegen den DFB-Pokalfinalisten Kaiserslautern. Ja. Hat man da überhaupt noch eine Chance?
Also ich habe mich gefragt beim Spiel, was besser ist für den HSV, wenn sie jetzt gewinnen und dann in so einer Pokaleuphorie sind und so nach dem Motto, ja, egal was passiert, wir sind ja in Berlin. Mhm. Und ich kann mich erinnern, das ist ja auch ein Déjà-vu, Lautern ist ja schon mal Pokalsieger geworden und gleichzeitig abgestiegen, ne?
Ja, genau, das war...
Ja.
Wann war 96, 97, 98 dann die, da sind sie ja Meister geworden. Sind ja direkt wieder hoch. Irgendwie so muss es gewesen sein.
Und wenn sie jetzt, sag ich mal, auf der anderen Seite ausgeschieden wären, dann, dann so eine Trotzreaktion. Aber es kann so oder so sein. Also letztlich ist ja immer entscheidend, was der HSV macht in so einem Spiel zu Hause, 57.000. Ob man dann das auf den Platz bekommt, ich habe so meine Zweifel. Also wenn ich die Spiele zuletzt sehe und dann so ein Gegner kommt, dann auch mit 6.000 Fans. Also ich sehe da schon wieder so ein Potenzial, dass das in die Hose gehen könnte. Glatzel auch nicht dabei. Nemeth bekommt das Vertrauen. Ist gut. Es gibt ja auch keine Alternative, sage ich mal, keine große. Das ist ja auch das nächste Thema. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber man muss das Spiel gewinnen. Also beide müssen das Spiel eigentlich gewinnen, weil Lautern hängt ja auch arg unten drin. Und wenn die jetzt gewinnen, dann lassen sie sogar Schalke hinter sich. Und deswegen, also die werden motiviert sein mit Funkel, Friedhelm. Der will es nochmal allen zeigen. Deswegen, keine Ahnung. Es spricht eigentlich alles für ein Unentschieden. Das wird keinem helfen.
Nee, das glaube ich aber tatsächlich auch. Um das gleich abzuhaken, ich liebe ja diese Frage. Daniel, wie geht's denn jetzt aus?
Wie geht's aus? Ich glaube, ich habe 1-2 getippt, also für Lautern. Ja, irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. So richtig packt mich das nicht. Ich hoffe natürlich andersrum auf ein 2-1.
Ich meine, ich habe ein 3-1 getippt für den HSV.
Ehrlich? Keine Ahnung, also es ist natürlich so, ich glaube Kiel, ja, die spielen in Nürnberg, die werden wahrscheinlich wieder gewinnen, die gewinnen ja jedes Spiel inzwischen und Pauli gewinnt jedes Spiel, die spielen in Karlsruhe, das heißt Düsseldorf ist eigentlich so, da muss man hingucken und die spielen zu Hause gegen Braunschweig, das werden sie gewinnen, also muss der HSV auch gewinnen, um zumindest irgendwie versuchen, wieder Platz 3 zu erreichen oder da also zumindest den Kontakt zu halten. Also im Moment sieht ja eher alles danach aus, als würde es einen Kampf um den Relegationsplatz geben.
Wird denn der HSV am 34. Spieltag was zum Jubeln haben oder wie sieht das aus?
Zum Jubeln nicht.
Der vierte Platz.
Also zum Jubeln würde bedeuten zweiter Platz, weil dritter Platz, weiß ich nicht, ob man da jubelt, nach den Erfahrungen der letzten Jahre.
Ja gut, also es wäre ja zumindest ein Teilerfolg schon mal, ne? Also man könnte ja, und wenn sich da in der Bundesliga jetzt nicht viel tut, dann brauche ich ja jetzt, glaube ich, auch, ich glaube, dann sieht es ein bisschen besser aus als letzte Saison. Aber ja, ich glaube, über den Abstieg in der Bundesliga werden wir gleich auch noch reden.
Also zu jubeln gibt es, glaube ich, beim HSV nur dann, wenn man auch aufsteigt. An alles andere, ich sag mal, wenn man Relegationsplatz erreicht und St. Pauli ist schon aufgestiegen, was ja der Fall sein wird, da brauchen wir gar nicht drum herum reden, dann ist das alles immer noch, sage ich mal, eine Depri-Stimmung. Wenn man die Relegation dann tatsächlich schaffen sollte, ne, gegen wen auch immer, ja gut, dann wird man es abhaken. Dann ist halt mal so, dass zum ersten Mal in, ich weiß nicht, 150 Jahren, dass St. Pauli mal vor dem HSV steht. Es ist dann halt so, wäre ja auch alles kein Problem, aber es geht halt um den Aufstieg. Ja, das ist das größere Problem, ne? Also, dass die eine Mannschaft aufsteigen könnte oder wird und die andere im Moment ein bisschen davon entfernt ist und ja, die Kräfteverhältnisse sich da neu ordnen. Und St. Pauli hat auch so dieses Potenzial, sage ich mal, wie Union Berlin, ne? Also so große Stadt, Infrastruktur etc. pp. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie dann auch eine gute Erstligasaison spielen mit Hürzeler. Der bleibt ja nun auch. Mhm. Deswegen, ja, also da muss man natürlich jetzt die Augen aufhalten im Verein. Da könnte tatsächlich so eine Wachablösung kommen. Und die Alarmglocken sind ja auch schon an, so wie ich das mitbekomme. Deswegen, im Grunde retten kann man es nur, wenn man tatsächlich irgendwie, man muss eigentlich jedes Spiel gewinnen, das sage ich ja schon immer, aber man muss irgendwie zumindest versuchen, erstmal wieder auf Platz 3 zu kommen und dann hat man noch Kiel und man hat ja auch noch St. Pauli zu Hause. Beide Spiele muss man auch zwingend gewinnen, brauchen wir auch nicht drum herum reden. Und wenn man das schafft und am Ende doch irgendwie da Platz 3 erreicht oder vielleicht sogar 2 am letzten Spieltag, ja gut, dann ist alles okay. Aber das ist mit sehr, sehr viel Konjunktiv verbunden.
Ja gut, also Euphorie ist bei dir tatsächlich auch nicht da, aber dann haben wir ja schon mal was gemeinsam. Ja. Ich bin einmal gespannt, was passiert jetzt in den nächsten Wochen. Ich glaube, das könnte bei uns beiden noch in sämtliche Richtungen hoch oder runter gehen tatsächlich. Auch wenn du jetzt vielleicht sagen würdest, auch bei mir wird es wahrscheinlich nicht mehr hochgehen, weil du siehst ja dann doch eher die Tendenz gehen, ja, nicht die Ziele erreichen. Ja. Kommen wir zu Werder, würde ich sagen, oder hattest du noch was beim HSV?
Nö, ich bin froh, dass wir es abgehakt haben, dann können wir nachher noch über die Nationalmannschaft reden.
Ja, gut. Mir geht es nicht viel anders. Das letzte Spiel gegen Wolfsburg 2-0 verloren zu Hause. Das war schon echt kläglich. Ich habe danach komplett abgeschaltet tatsächlich. Also das war für mich wirklich so ein Tiefpunkt der Saison, muss ich ehrlich sagen. Der Abwärtstrend ist ja jetzt seit Wochen schon erkennbar. Und auch als es ja gut lief, möchte ich ja dann doch nochmal sagen, dass ich auch da immer mahnende Worte gebracht habe und gesagt habe, abwarten, noch ist nichts erreicht und man sollte noch nicht unbedingt von Europa reden. Und nachdem das Wort mit E dann halt auch im Wortschatz der Bremer landete, geht es ja jetzt nun wirklich stetig bergab. Gegen Wolfsburg muss ich eigentlich sagen, hast du das Spiel gesehen oder irgendwie was mitbekommen?
Ich habe danach eine kurze Zusammenfassung auf YouTube gesehen. Das Spiel selbst habe ich nicht gesehen. Da war ich unterwegs. Mhm. Ja, 2 rote Karten irgendwie, glaube ich. Ne?
Und, ja, genau. Also ja. Maxence Lacroix hat jetzt schon 3 Platzverweise diese Saison. Vielleicht schafft er 4 und dann würde er sich langsam auf Wege eines Jens Nowotnys bewegen. Ja, die erste rote Karte, die kriegte Toni Jung. Das war so kurz vor der Halbzeit. Ja, ärgerlich, weil du warst eigentlich in einer guten Phase gerade drin. Woltemade hat 2 Minuten vorher eine 400-prozentige Chance vergeigt. Also da hättest du selbst mich, glaube ich, nachts um 3 wecken können, mich da hinstellen können und ich hätte ihn irgendwie in diese Gamaschen da reingeballert. Aber der Typ, der kriegt es nicht hin. Sehr wahrscheinlich wirst du gleich auch noch eine Frage zu Woltemade stellen, wie ich dich kenne.
Das ist ja der Running Gag bei uns eigentlich schon immer, ne?
Woltemade?
Ja, der wird doch eigentlich öfter mal erwähnt bei uns.
Ja, gut. Ja. Naja, auf jeden Fall rote Karte, dann zum Glück kein Elfmeter, Freistoß daraus resultiert, ein Eckball und dann pennt die komplette Hintermannschaft. Lacroix kann einschieben, dann macht Werder auf und ja, provoziert ja auch eine Notbremse bei Wolfsburg und dann hatte ich so das Gefühl, da passierte gar nichts, da ging kein Ruck durch die Mannschaft, da war kein Wille, irgendwie dann das 1-1 noch irgendwie oder ich glaube, die Fantasie hat einfach den Spielern selber gefehlt, ich weiß es nicht. Ja, und dann war man so weit offen, dass dann Lovro Meier halt locker einschieben konnte. Es gab dann auch noch so ein paar Situationen, wo man dann auch wieder über den Schiedsrichter meckern kann. Beim 1-0, da wird in der Entstehung wird Zetterer auch wieder massiv angegangen. Also da sind, glaube ich, so ein paar Entscheidungen, die ausbleiben. Aber dafür hatte Werder, glaube ich, in Vorzeiten der Saison auch schon ein paar Mal Glück mit dem VAR. Also will ich mich da jetzt nicht drauf ausruhen und sagen, ja, der Schiri aber. Letztendlich hast du das Spiel damit verbockt, dass du in einer guten Phase dich selbst dezimierst, weil die Hintermannschaft komplett am Pennen ist. Das einzige Erfreuliche, glaube ich, war, dass so Leute wie Skelly Alvaro sich zeigen konnten, der sich dann auch gleich verletzt hat. Muskelfaserriss, also die Seuche ist weiterhin irgendwie an den Füßen der Bremer. Isaac Hansen-Aröhn konnte endlich mal die ersten Minuten sammeln. Ja, Woltemade konnte ein Ding versemmeln. Und ja, ich glaube, sonst haben wir, ja, stimmt hier, diesen Imazuen, der die Bremenliga auseinanderschießt. Den haben sie auch noch kurz vorher eingewechselt. Das ist so vielleicht ein kleiner Lichtblick, dass man sieht, okay, das sind Talente, die dann vielleicht aufblühen können, aber naja, weiß ich nicht. Beim 2-0 muss ich auch nochmal anmerken, vorher wurde Zetterer übelst gefoult tatsächlich. Das ist ja auch, glaube ich, für heute noch relativ fraglich. Wobei er seit gestern ja, also heute spielt ja Werder gegen Frankfurt. Hätte er sich da hingelegt, dann wäre das Spiel unterbrochen worden. Ich glaube, dann wäre es gar nicht zu der Situation gekommen. Also so ein bisschen die Cleverness, die fehlt da halt auch. Also im Moment läuft es bei Werder einfach nicht. Und es gibt ja dann auch noch anderweitigere Meldungen, die dann auch nicht unbedingt das Werder-Fanherz zum Springen bringt. Aber ich glaube, da wirst du jetzt noch Fragen stellen.
Ich habe heute, mein Kollege hatte die Kreiszeitung Wesermarsch aufgeblättert und da kam dann die Headline, dass auch Dingschi ja auch irgendwie jetzt einen Vertrag unterschrieben hat oder zumindest nicht mehr beim SV Werder spielen wird. Zusammen mit Woltemade. Also lässt man jetzt die sozusagen die Zukunft von dannen ziehen oder was ist? Oder weinst du diesen Spielern eine Träne hinterher? Frag ich mal so.
Also Woltemade garantiert nicht, aber das habe ich auch, glaube ich, einmal kundgetan bei X-Formats Twitter. Der Ertrag bei Woltemade ist einfach nicht da, ne? Also ich habe auch mit Thomas Höhner tatsächlich bei Twitter so ein bisschen da geschrieben und er sagte auch, oder fragte dann halt entsprechend, ich habe gesagt, ja, der Typ hat jetzt 35, 34 Bundesligaspiele. Die eine Statistik von Transfermarkt.de sagt, dass er gar keinen Assist hat. Und Kicker, glaube ich, sagt, dass der einen Assist hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Also selbst wenn er nur einen hat, wenn er diesen einen hat, ist es in 34, 35 Spielen für einen als Stürmer gelisteten Offensivspieler deutlich zu wenig, ob das jetzt ein Jugendspieler ist oder nicht, aber der Junge hat jetzt, ich glaube, die Hälfte aller Rückrundenspiele, die jetzt stattgefunden haben, hat er gestartet. Gegen Wolfsburg, da das Ding, das, ich weiß nicht, das wir es ja gesehen haben dann, in der 40. Minute, wo er da wirklich dann aus halblinker Position aus, lass das vielleicht 7 bis 8, 9 Meter gewesen sein, boah, das Ding im Prinzip, keine Ahnung, also so würde ich meinen Torwart anspielen, wenn ich das Ding aus dieser Entfernung zu ihm passen müsste, so in Unterdrucksituation, aber so würde ich nicht aufs Tor schießen. Also ich weiß nicht, was viele in ihm sehen, mir gefallen manche Aktionen im Spiel von ihm, aber es ist halt nicht ertragreich und es bringt gerade Werder nicht weiter. Ich glaube einfach, dass er auch nicht die Position bedecken kann, die er im Idealfall spielt bei Werder, weil es einfach nicht im System ist. Es wird ja jetzt gemunkelt, dass er zu Stuttgart geht. Angeblich ist das fix. Sky hat das ja schon als fix gemeldet. Transfermarkt.de ist da sich noch nicht so ganz einig.
Das war doch bestimmt Pletti, oder?
Ja, natürlich Pletti geholt. Und bei Stuttgart wird er so als dieser hängenden spitzen Flügelspieler, wird er da vielleicht eher sein Glück finden. Ich wünsche ihm, dass er damit Erfolg hat. Wie gesagt, ich bin froh, dass er erstmal gewissermaßen viel weg ist. Allgemein sollte Werder sich im Sturm komplett neu aufstellen. Für die nächste Saison, da sollte man dann solche Leute wie Jinma vielleicht festhalten und auch ein Duxch geht, ein Kovnatski kann sie auch versuchen zu veräußern, wenn er nicht geht oder gehen kann, will, wie auch immer. Okay, dann hast du da wenigstens irgendwie einen zweiten, dritten, vierten Stürmer. Aber da muss was, in der Offensive muss was passieren, weil wir da im Sommer und von daher bin ich ganz froh, dass Wolte Made dann als einer derjenigen, der nun mal jetzt diese Saison überhaupt keinen Beitrag geleistet hat, einfach geht. Wobei es natürlich schade ist, dass du einen Jugendspieler verlierst, der sich mit Werder identifiziert. Also ich kann die einen verstehen und die anderen aber auch, aber ich sag ganz klar, so ganz traurig können wir jetzt nun auch nicht sein. Und bei Dingchi, das Einzige, was mich daran ärgert, ist, dass der Typ jetzt einen Marktwert laut Transfermarkt von 10 Millionen hat und der geht für 5 Millionen zu Freiburg. So, aber im Sommer, wenn da jemand 5 Millionen für den gezahlt hätte, da hätte jeder Bremer das mit Kusshand angenommen. Also von daher, und darfst auch nicht vergessen, im Sommer war auch noch Füllkrug da auf der Pressekonferenz. Ich habe sie mir heute Morgen mal angeguckt. Hat Ole Werner das ganz gut halt auch gerechtfertigt, will ich jetzt auch nicht sagen, erklärt. Wenn du einen Füllkrug und einen Duxch noch im Kader hast, dann kannst du einen Duxch ja doch nicht, einen Dingchi dann sagen, ja, du willst daran vorbeikommen. Der eine ist Nationalspieler, ja. Der andere hat sich da in dieser Zeit dann auch noch dann in den Raum der Nationalmannschaft geschossen und gespielt, hat ja auch anfangs der Saison gute Leistung gebracht. Also, ja, wie willst du das denn machen? Also, ja. Das war schwierig. Man hätte vielleicht sich eine Rückholklausel reinzimmern lassen können, dürfen und dann in der Hoffnung, dass man sagen hätte können, okay, im Winter, wir holen ihn uns jetzt erstmal wieder und dann schauen wir mal weiter. Dann hättest du vielleicht da noch was mitgerissen, aber mein Gott, 5 Millionen, das ist jetzt auch Geld, das wäre da weiterhelfen könnte, es hätte mehr sein können, aber mein Gott, von daher, ich bin da nicht ganz so traurig.
Ja, weil Wolte Made hat mich nur ein bisschen verwundert, dass der nicht einmal getroffen hat, weil er hat ja in Elversberg hat er doch, war doch Torschützenkönig, oder?
Ja, gut, dritte Liga ist natürlich nun, das ist jetzt kein Hexenwerk, dass ich das verrate, dass es das ein anderes Niveau ist, ne? Und da wir da auch ein anderes System gespielt haben bei Elversberg, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hat er eher so als hängende Spitze hinter zwei Stürmern gespielt, so als Spielmacher ähnlich, so einen verkappten. Und das ist das, was ihm halt liegt. So, ich glaube, der hat 8 Tore, 10 Vorlagen da geleistet. Ich bin mir da auch nicht, oder andersrum, hat er auch einen guten Anteil daran, dass er ja nun mal, dass Elversberg aufgestiegen ist, aber nee, ist gut. Hat nicht sollen sein, ist in Ordnung.
Aber eine Frage habe ich natürlich noch zum Trainer. Also, wie ist das jetzt eigentlich damit so? Wie ist so die Stimmung? Ich war ja lange Zeit so nach dem Motto, okay, wir stehen ja immer noch gut da und so weiter, aber es rumort ja doch so ein bisschen, wenn ich das so ein bisschen verfolge. Also so die Stimmung, die kippt ja doch so ein bisschen, weil letztlich, bin ja auch immer jemand, der sagt, ihr geht noch in die Conference League und so weiter. Das war ja schon ein bisschen mit Absicht. Aber wenn man jetzt mal guckt, also wenn es natürlich schlecht läuft, verlieren sie heute in Frankfurt, das ist ja nicht das kann ja passieren. Und ich glaube, dann spielen sie gegen Leverkusen, ne? Oder?
Ja, dann kommt noch Stuttgart und
Dortmund auch noch, ne?
Nee, Dortmund hatten wir jetzt. Dann hast du, glaube ich, 1-2 Spiele wieder, wo man sagen kann, aber du hast halt noch am vorletzten Spiel auch noch Leipzig drin. Also, wenn du Pech hast, hast du jetzt von den, ich glaube, 7 Spiele sind es noch, hast du nur noch 3, wo du punkten könntest. Das ist Augsburg, Gladbach und Bochum. Ja. Augsburg im Moment in einem Hoch, Gladbach, ja.
Ja, Gladbach ist auch.
Ja, weiß ich nicht. Und Bochum wird am letzten Spiel da auch noch viel darum kämpfen müssen, doch irgendwie nicht auf den Relegationsplatz zu rutschen. Also das mit dem Wolfsburg-Spiel ist bei mir die Stimmung gegenüber Ole Werner auch offiziell gekippt. Da habe ich dann auch geschrieben, so reicht jetzt. Man sollte echt zusehen, dass das jetzt, dass man irgendwie mit einem neuen Trainereffekt jetzt gegen Frankfurt, habe ich dann noch sogar geschrieben, dass man da diesen Effekt ausnutzt und irgendwie einen Punkt holt oder einen Dreier holt. Meistens ist es ja so, dass wenn du einen neuen Trainer hast, dass dann auf einmal Wunder geschehen. Weiß ich nicht, dass dann,
also ich hätte auch
diesen Klassenerhalt reinholst, 34 Punkte hast und dann einfach mit diesem neuen Trainer dann versuchst, irgendwie für die nächste Saison zu planen, aber
Ich hätte auch einen Kandidaten für euch.
Ja, hau mal raus.
Tim Walter.
Nee. ich habe damit jetzt schon gerechnet, dass da jetzt nicht unbedingt was kommt, aber
das ist also Offensivfußball, also das ist ein neuer Ansatz. Also das kann man. Walter Wall ist schon, aber in der ersten Liga weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Nee, das lassen wir lieber.
Ja, also, lassen wir lieber, okay.
Ich habe schon irgendwie so, ich habe so geguckt, viel ist da jetzt auch nicht auf dem Markt, muss man ganz ehrlich sagen, was interessant ist. Die einen würden vielleicht sagen, oh, ich hätte Bock auf Urs Fischer, aber ich habe keinen Bock mehr auf so einen Terror-Fußball-Fünferkette, weißt du, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht mehr sehen.
Aber glaubst du im Ernst, dass in Bremen da irgendwie auf der Position was passiert? Das ist doch unwahrscheinlich, oder?
Weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt, also im Moment ist das alles sehr nah an dem, was da in der Abstiegssaison passiert ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn am 33. Spieltag nach der Niederlage gegen Leipzig gesagt wird, ach ja, wir haben uns einvernehmlich da mit unserem Trainerteam zusammengesetzt und einvernehmlich sind wir zum Entschluss gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Ole Werner keinen Sinn mehr ergibt. Dann stellt sich da wieder Thomas Schaaf hin und man landet dann am letzten Spieltag mit einer Niederlage zu Hause gegen Bochum dann auch wieder auf Relegationsplatz.
Und dann spielt man gegen den HSV.
Ja, und dann spielt sie im Idealfall auch noch gegen den HSV. Das wäre Worst Case tatsächlich. Und
oh Gott.
Das ist, nein, die Truppe scheint aus diesen Siegen, die sich da zusammengesetzt haben, überhaupt keine Motivation zusammengesetzt zu haben. Es ist ja schlagartig mit diesem Darmstadt-Spiel, was du ja in der Theorie, wenn du dich zurückerinnerst, ja einfach auch wirklich verloren hast, weil du hast da ja zweimal VAR-Glück gehabt, auch noch zusätzlich. Mit diesem Spiel muss das so dermaßen gekippt sein, dass da einfach überhaupt kein Wille mehr in dieser Mannschaft ist. Es funktioniert ja gar nichts mehr. Einfache Kurzdistanzpässe, so Dinge, die du mit wie ich, und da spreche ich aus Erfahrung, mit Kreisklassenmannschaften noch regelmäßig trainierst, weil das, ne? Ja. Aber das gehört zu deren täglich Brot und das kriegen die teilweise nicht auf den Platz geschissen. Einfache Pässe. Zum Beispiel jetzt dann bei der Entstehung so ein 2:0. Einige haben sich jetzt auf Naby Keita da eingeschossen, weil er den Vierpass gespielt hat. Da hat einfach Christian Groß gepennt. Christian Groß musste einfach mal, wenn man sich die Situation nochmal anguckt, könnt ihr ja gerne mal machen, wer sich das dann mal wirklich reinzieht, schaltet dann auch auf YouTube dann mal die Geschwindigkeit der Szene auch ein bisschen runter, dass ihr das vielleicht auch sehen könnt. Wenn Christian Groß da nicht diese Millisekunde pennt und in den Raum reingeht, den Keita dann bespielen möchte in dem Augenblick, dann passiert da auch nichts. Aber das sind so diese Dinge, da merkst du einfach, der Kader, der ist einfach nicht in der Breite gut genug besetzt, dass du frühzeitig Sicherheit haben kannst und früh planen kannst. Weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, mit 36 Punkten, das, was Augsburg gerade hat, also Augsburg wird keinerlei Probleme mehr haben. Die sind durch. Freiburg wird auch keine Probleme mehr haben, Hoffenheim mit 33 auch nicht. Die sind ja auch jetzt gerade wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Aber das macht mich einfach nur sauer, weil es hätte so einfach sein können, diese Saison.
Ja.
Wenn ich auch immer noch wieder an diese in der Hinrunde die Spiele gegen die Aufsteiger, die Auswärtsspiele denke, die ist 2-4 gegen Darmstadt und 2-4 gegen Heidenheim. Weiß ich nicht. Also die Moral der Truppe, die scheint ziemlich anfällig zu sein und da ist, glaube ich, nicht mehr viel Leben drin.
So beschissen, wenn die Hinrunde eigentlich gut ist und die Rückrunde so beschissen ist und man nur noch ablust und so und dann sich irgendwie rettet, das entzieht einem auch wirklich jegliche Freude.
Die Hinrunde war ja auch nicht gut. Die Hinrunde war ja auch nicht gut. Die war ja nicht gerade berauschend. Die war in Ordnung.
In Ordnung, ja. Aber wenn du halt so runterkippst so, und das dann irgendwie so gerade auf der letzten Rille noch schaffst, so das ist irgendwie total frustrierend. Wenn das andersrum ist, du spielst totale Grotte und dann in der Rückrunde, dann holst du irgendwie noch irgendwie Platz 8 oder so. Mhm. Das ist natürlich geil. Das habe ich einmal erlebt hier mit Huub Stevens damals, von Platz 18 hoch auf 7 noch in den UE-Cup. Das ist natürlich mega sowas, ne? Aber so diese andere Richtung, das kann ich voll verstehen, dass man dann auch irgendwie keinen Bock mehr hat dann irgendwie. Und wenn du jetzt siehst, Mainz wird ja wahrscheinlich gewinnen jetzt am Wochenende. Hätte sich mal zu Hause gegen Darmstadt. Ne? Dann haben die doch, ne? Ja, Darmstadt.
Ja,
ne?
Köln spielt zu Hause gegen Bochum. Also, das wird nicht unbedingt ein Spieltag für Werder sein, der dann passiert. Also, du bist heute eigentlich dazu wie ich verdammt zu punkten,
ja,
aber.
Zum Punkt holen, ja.
Zumindest. Weiß ich nicht. Mir fehlt da tatsächlich die Fantasie. Also, man kann jetzt wirklich nur noch hoffen, dass du irgendwie das schaffst, aus diesen Spielen jetzt gegen Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen da irgendwie rauszukommen mit 2 Punkten, respektive 3 Punkte, vielleicht 4 Punkte. Darauf hoffen tue ich nicht. Meine Hoffnung liegt auf dem Gladbach-Spiel und darauf, dass wir am 34. Spieltag gegen Bochum zu Hause spielen, aber ich habe mir eigentlich was Besseres gewünscht in dieser Saison, weil es ja nun mal zwischenzeitlich wirklich gut aussah, zumindest ergebnistechnisch gut aussah. dass man am 34. Spieltag zu Hause gegen Bochum einen ganz entspannten Spieltag haben kann. Aber ja, weiß ich nicht. Also mir fehlt im Moment die Fantasie. Mir fehlt auch die Fantasie, wenn wir nächste Saison mit Ole Werner in die Saison gehen. Das ist jetzt für ihn ein bisschen reißerisch, aber ich glaube, Ole Werner wird dann automatisch einer der ersten Leute sein, die prädestiniert dafür sind, den Verein verlassen zu müssen. Von daher, ja, wenn es jetzt nicht in den nächsten 3 Wochen irgendwie funktioniert, dann sollte man schon darüber nachdenken. Weil letztendlich würdest du da nur jemanden am Leben lassen und hast nichts davon. Dann lass lieber mit einem neuen Trainer die Kaderplanung angehen, die neuen Spieler integrieren und hast nicht gesehen, die Saisonvorbereitung einfach richtig nutzen und dann in die neue Saison starten. Wenn es da nicht klappt, okay. Aber ich glaube, mit Ole Werner und dem Personal allgemein, was dann jetzt im Moment auch zur Verfügung steht mit dem Kader, also da muss auch was passieren im Sommer, dann wird das, glaube ich, weiterhin einfach nur damit zu tun haben, immer auf Krampf die Klasse zu halten und die Ambition, vielleicht mal einen einstelligen Tabellenplatz daran zu kratzen, das wäre doch mal wieder schön für Werder eigentlich.
Aber eine Sache in der ersten Liga macht ja doch Spaß, das ist ja der FC Bayern, oder?
Ja, ja, doch, kann man, also eher Bayer Leverkusen, aber ja, nee, ich weiß, was
ja, du ja, meinst. Nee, ich,
nein, also der Meisterschaftskampf, das macht schon Laune und wenn man jetzt dann, also ich finde es jetzt nicht unverwerflich, darüber nachzudenken, ob Heidenheim vielleicht irgendwie ein Pünktchen holt gegen die Bayern und Stuttgart spielt ja auch noch gegen Dortmund, also Stuttgart ja. Ist nur 3 Punkte entfernt.
Ja.
Ich habe schon einmal mich dabei erwischt, wie ich den Tabellenrechner rausgepackt habe bei Kicker
ja.
Und Bayern München am Ende der Saison auf Platz 3 gelandet ist.
Mit einem Harry Kane, der nach Bayern, der nach München gewechselt ist, um einen Titel zu gewinnen. Das finde ich auch so geil. Aber wenn man sich jetzt auch noch vorstellt, dass sie ja letzte Saison auch noch so massives Glück hatten am letzten Spieltag, also hätte dort noch mal wuppen sollen, da hätten wir jetzt schon 2 Saisons gehabt, ohne Schale. Und ja. Im Pokal ja auch raus und so weiter. Also ja. Ich bin mal gespannt, was da im Sommer passiert, aber die werden wahrscheinlich so einen Kraftakt da irgendwie wieder reinschmeißen, dass das was wird, aber keine Ahnung. Aber das finde ich schon amüsant, aber es ist ja auch unfassbar, wie Leverkusen abliefert, also auch jetzt wieder im Pokal. Gut, das ist klar gewesen, aber das auch mal mit so einer Selbstverständlichkeit, ne? Ich meine, das sind ja unangenehme Spiele auch so gegen so einen Zweitligisten, so einen ambitionierten, auch mal eben kurz so einen kurzen Prozess gemacht, das muss man ja auch erstmal schaffen, da brechen sich ja auch viele eine ab.
Ja.
Deswegen, also Respekt, ne?
Ja, das ist eine grandiose Saison, die sie da spielen, also kannst du nur beglückwünschen. Ich frage mich, ob die das eventuell schaffen, diese Invincible-Saison von Arsenal auch nachzumachen, dass die das niederlagenfrei überstehen. Ja. Ich glaube, Pokal brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen, aber ich glaube, da werden die so rübermarschieren über
4-0.
Das, ich glaube, da wird wenig passieren tatsächlich. Ja, und Bundesliga, wie gesagt, da bin ich gespannt, ob sie das schaffen, niederlagenfrei zu bleiben. Das wäre ja nun mal dann ein Rekord, den hat ja selbst der FC Bayern noch nicht inne. Von daher, das wäre ja schon lukrativ, ne? Und Alonso bleibt.
Ja,
nicht gut. Wird dann sehr wahrscheinlich auch eventuell bleiben, also unter Umständen. Das liest sich alles ja schon mal ganz gut für Leverkusen, ob die dann vielleicht auch eine zweite Saison die Bayern ärgern können. Ich glaube, nächste Saison im Sommer, denn wenn der Trainer da ist und die Personal dann gelöst ist, dann wird da wieder ein Umschwung herrschen und dann wird Bayern da die Bundesliga, ich will jetzt nicht vergewaltigen sagen, aber ich glaube, das würde dem schon ziemlich nahe kommen. Ja, weil macht Spaß, da das oben mitzuverfolgen. Auch jetzt Leverkusen letztes Wochenende wieder in den letzten 3 Minuten dann das Ding zu drehen. Das ist schon sagenhaft. Also da ziehe ich wirklich den Hut vor. Das ist, ich habe aber auch Angst, weil wir ja selber noch in Leverkusen dürfen in 2 Wochen, glaube ich. Also,
Ja,
gut, wer weiß. Es wäre auch der eine Verein
genau.
Im deutschen Profifußball, der es schafft. Ne?
Ja.
Diese Invincible-Saison dann, ja, nein, glaube ich jetzt nicht, aber
man weiß es.
Irgendwie wird es auch zu Werder passen, aber nein, das glaube ich nicht. Ich würde das, viele sagen ja auch Leverkusen, oh, wie können das jetzt so alle geil finden? Das ist auch ein scheiß Werksclub, ein scheiß Kommerz und sowas. Also, Leverkusen, damit habe ich mich schon lange abgefunden.
Ja, ist ja, auch wenn es ein Werksclub ist, ist es ja trotzdem ein Verein mit langer Tradition. Also das muss man, es ist ja irgendwie eine Betriebssport oder vom Bayerwerk halt eine Sportmannschaft. Mein Gott, ja, klar. Ich habe jetzt auch überhaupt keinen emotionalen Bezug zu Leverkusen, noch nie, aber für mich gehörte Leverkusen halt immer dazu. So. Das war immer schon in den 80ern Bayer Leverkusen, da gab es noch Bayer Uerding noch. Mhm. Aber ja, ich finde es halt einfach mal gut, dass die das jetzt reißen und nicht die Bayern, dass das einfach mal was passiert. Und offensichtlich sind die ja tatsächlich in so einer längeren Krise, sage ich mal, weil das ist ja die letzten Jahre schon so ein bisschen immer wieder aufgetaucht, dass die da so auch aus dem Pokal rausfliegen und ja, warum nicht?
Ja, ich glaube, die Bayern, die waren einfach letzte Saison ein bisschen zu vorschnell, dass sie Nagelsmann entlassen haben, aber nochmal Einwurf zu Bayer Leverkusen. Wäre schon kurios, wenn diese Vizekusen-Saison nochmal herrschen würde, oder?
Das wäre schon.
Ich glaube, dann ist der Verein aber auch, glaube ich, maximal gebrochen. Also, wenn man dann in der Euroleague im Finale scheitert, das wäre vielleicht noch. Wenn es gegen Liverpool ist oder so, das kann man ja dann verkraften. Aber wenn man dann gegen einen Zweitligisten den Pokal nicht holt und dann eventuell auch noch dann einen 13-Punkte-Vorsprung, das wäre hammerhart. Also ich glaube, dann kann es den Verein, glaube ich, begraben. Also.
Und dann zeitgleich Lautern gewinnt den Pokal und steigt aber ab. Das wäre auch wieder so typisch dramamäßig, ey.
Das würde mich mal interessieren, ob es das schon mal gab, dass ein dann Drittligist im europäischen Fußball war. Das würde mich mal interessieren.
Ich habe das irgendwie in Zweitligist, also Aachen, glaube ich, damals.
Ja, ne? Aachen, das weiß ich auch. Ich glaube, Kaiserslautern selber ja auch einmal dadurch, dass
sie. Hannover damals, auch mal, ja.
Ne, Hannover hat als Zweitligist ja den Pokal gewonnen, sind dann aber auch in der Saison, glaube ich, aufgestiegen. Das war ja mit Jörg Sievert.
Ja, genau. Ja.
Wo er dann auch im Elfmeterschießen irgendwie noch den Elfmeter geschossen hat. Also den Torwart von, ja, nee, dass so ein Zweitligist das mal geschafft hat, das ist mir bewusst.
Drittligist wüsste ich jetzt auch nicht. Ne?
Gab es auch mal in England, glaube ich. Wer war das denn noch? Wigan Athletics, glaube ich. Die haben dann den League Cup gewonnen oder sowas, oder den FA Cup, ganz überraschend. Sind abgestiegen und sind als Championship Teilnehmer dann in der Europa League rumgeguckt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist auch, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Naja, gut, ja, das war mal wieder ein kurzer Ausflug.
Boah, das könnte noch alles witzig werden, sagen wir mal so. Ne? Und dann steht ja noch die EM an und damit können wir ja abrunden heute unsere Sendung. Hast du die zwei Länderspiele eigentlich gesehen?
Ja, ich habe sie mir tatsächlich angeguckt. Also ich bin jetzt zwar nicht so, dass ich sage, boah, ja, wir werden jetzt Europameister, aber ich glaube, und das ist, glaube ich, auch so ein Schutzmechanismus gegenüber Werder. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass die Saison einfach dann wieder so eine typische Werder-Saison wird. Und wenn man absteigen sollte, dann ist auch so. Aber mein Schutzmechanismus hat sich jetzt angeschaltet und ich bin jetzt schon so leicht im EM-Fieber, aber nicht wegen Deutschland, sondern allgemein einfach, weil ich Bock habe, mir die schottischen Spiele anzugucken. Ja.
Da freue ich mich
England, total Dänemark freue ich mich auch total drauf. Und hier Spanien ist auch in einer Hammergruppe drin und irgendwelche Überraschungen, das Sticker-Album, das offizielle, ist auch schon gekauft worden. Da haut auch schon wieder die Sucht rein, tatsächlich. Also,
Also, diese Euphorie durch die Spiele, also, dass sie jetzt alle denken, so, jetzt, oder wie Matthäus, glaube ich, gesagt hat, jetzt müssen sie auch Europameister werden. Das ist natürlich irgendwie lächerlich, finde ich schon. Aber was ich halt schön finde, ist, dass dann doch wieder so ein Stimmungsumschwung kam, weil das war ja einfach auch nicht mehr anzusehen. Also, oder dieser Niedergang, sag ich mal, und diese ganzen anderen Themen, die nebendrum, also in Katar waren, dieser ganze Schwachsinn, dass das alles mal weg ist und dass es einfach nur um Fußball ging und dass sie einfach mal, und so hat sich das auch irgendwie angefühlt, die sofort gleich drauf los, da auch mit Kroos, das war natürlich auch eine gute Maßnahme, dass das dann irgendwie einfach nur um Fußball geht und das Gefühl hatte man einfach und dass das den Leuten wieder oder den Spielern Spaß gemacht hat. So. Ne? Und dann ist auch gleich der Funke wieder übergesprungen und das finde ich einfach gut. Und deswegen habe ich, und ob die jetzt, weiß ich nicht, ins Viertelfinale oder Achtelfinale oder Halbfinale kommen, sei mal erstmal beiseite gelegt, aber dass es einfach wieder so ein bisschen, wieder ein bisschen Spaß macht, sich das anzuschauen, das ist eigentlich schon sehr viel wert, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Nein, das stimmt absolut, hundertprozentig. Man sollte jetzt nur einfach nochmal so ein bisschen nochmal sich zurückerinnern, die Probleme, die Problemspiele, die wir hatten als Deutschland, wenn ich jetzt von wir rede, ne? Das war immer gegen diese vermeintlich kleineren, ne? So ja. Türkei, Österreich und ja. Gegen die Großen. Ich glaube, das erste Spiel, wo hier Kollege Dings entlassen worden ist und Tanzekede doch an der Seitenlinie stand, das war doch auch gegen Frankreich. Ich meine, das haben wir auch 2-1 gewonnen. Gegen die Großen haben wir anscheinend sowieso allgemein eher weniger die Probleme. Und mit Frankreich und Niederlande hatten wir jetzt dann doch schon ein Kaliber, wo ich sagen würde, oh, ich sag mal so, wenn du gegen die im Achtelfinale rangehst, dann sagst du auch, oh, hätte einfacher sein können. Und wenn man dann nochmal auf unsere Gruppe guckt, wo Schottland mit absolutem Defensiv-Terror-Fußball arbeitet, die Schweiz und Ungarn ebenfalls mit diesem Defensiv-Fußball, gegen die wir uns ja auch in den letzten Jahren auch nicht mit Ruhm bekleckert haben und darf man auch nicht vergessen mit Ungarn. Bei der EM, glaube ich, war ja auch 2-2, glaube ich. Mhm. Muss dann noch irgendwie darum, gegen Dritter zu werden, wenigstens. Oder Zweiter, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das wird eine hammerharte Gruppenphase. Also das wird nicht einfach, glaube ich. Aber wenn wir die überstehen, ich glaube, dann ist der Turnierbaum relativ gnädig. Und dann wäre da zumindest ein Einzug ins Halbfinale, glaube ich, ganz gut möglich und machbar. Das ist natürlich auch die Frage, was Julian Nagelsmann noch mit dem Kader macht. Ich glaube, da wird nicht mehr viel umfunktioniert werden von ihm. Ich glaube, dadurch, dass er ja auch gegen die beiden, also gegen Niederlande und Frankreich, die gleiche Startelf hat spielen lassen, glaube ich, dass das schon so feststeht, außer das Ter Stegen und Neuer nochmal tauschen, was ich übrigens für eine Farce halte, aber da können wir uns gleich noch kurz drüber unterhalten, Torwart-Thematik. Ich freue mich einfach, wie gesagt, so auf diese ganzen allgemeinen Spiele. Ich freue mich auf die England-Spiele, auf die Dänemark-Spiele. Ich bin ja immer so ein Dänemark-Sympathisant. Ich bin gespannt, was Portugal dieses Jahr macht mit dem alten Ronaldo, ob der nochmal irgendwie auf der großen Fußballbühne in Europa nochmal was reißen wird oder ob der sich jetzt selber begräbt. Ich bin aber auch auf die Niederlande gespannt. Also die Gruppen sind, ich sag mal, sexy. Nur noch schöner wäre es gewesen, wenn Luxemburg auch dabei gewesen wäre. Die hatten ja noch bis zuletzt die Chance.
Ich finde schon geil, dass Schottland dabei ist und ich freue mich auch auf das erste Spiel. Und da muss ich sagen, bin ich in der Zwickmühle, weil ich auch extreme Sympathien für Schottland habe.
Ja, ich hoffe schon für Schottland, dass die als einer der besten Gruppendritten noch irgendwie weiterkommen.
Ja.
Ich glaube, wenn die Zweiter werden, dann würde sogar England im Achtelfinale winken. Wenn die
Das wäre natürlich
ein Riesending.
Ja.
Aber ja, weiß ich nicht. Ich wollte aber noch mal eben eine Sache mit dir besprechen, wenn wir schon bei der EM sind. Ich habe es ja schon gerade angeteased. Das Sticker-Album habe ich mir ja dann doch gekauft.
Ja.
So, und das ist ja jetzt schon relativ früh rausgekommen. Und die Gruppen stehen ja jetzt auch erst ein bisschen kurz erst so fest. Ne? Es waren ja noch 3 Startplätze zu vergeben. Und A, es ist nicht mehr Panini, sondern Tops. Das finde ich scheiße.
Ja, Panini muss...
Aber trotzdem, das Produkt ist schon nicht ganz verkehrt. Es ist in Ordnung. Ja. Aber was hältst du davon, dass in diesem Panini-Heft Nationen jetzt dabei sind, wie, ja gut, Georgien hat sich ja qualifiziert, damit würde man ja dann rechnen. Wer hat sich noch qualifiziert? Ich glaube, Polen und die Ukraine. So, aber was hältst du jetzt oder was sagst du jetzt dazu, wenn ich dir jetzt verrate, weil ich denke mal, du weißt, wirst es noch nicht wissen, dass es auch dieses Jahr in diesem EM-Heft Sticker von den Fußballnationen Kasachstan, Estland und Luxemburg gibt.
Überflüssig, oder? Braucht man das?
Ja, Tops muss es ja so machen, weil das Produkt wird ja schon wahrscheinlich seit Ende Januar fertig sein. Und man wollte nicht nochmal eben abwarten, wer jetzt dann wer die Playoffs gewinnt.
Ja, hat Panini das denn auch so gemacht? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht. Panini hat sich, glaube ich, tatsächlich die Zeit gelassen. Aber andererseits ist es auch undankbar, dass erst im Ende März entschieden wird, wer im Juni bei der EM startet. Das ist auch schon, naja.
Also das ist doch so ein bisschen das Phänomen auch mit dem Kicker-Sonderheft im Sommer. Das kommt ja auch schon immer recht zeitnah raus und danach passiert ja immer noch sehr viel. So daran erinnert.
Ja, genau. Das. Ja, das.
Aber gut, das hat Panini die Rechte nicht mehr oder was ist da los? Oder
nee, ich glaube, Panini hatte bis 2020 oder 22, ich habe das letztens noch gelesen, hatten sie die Exklusivrechte an diesen Turnieren und das wurde jetzt wieder neu vergeben und Tops, der amerikanische Hersteller, hat dann wohl ein höheres Angebot abgegeben.
Ja, aber es ist für mich ist Panini ist einfach auch dieses Logo und so weiter. Also ich habe da so viele Erinnerungen dran.
Ja,
es ist Wahnsinn. Ich weiß noch, meine Eltern hatten einen Kiosk und die kamen dann im Sommer, kamen dann die Bilder rein von der Bundesliga und so weiter und dann gleich das Heft und dann immer mal so ein paar Dinger da rausgeklaut und
aha.
Ja, ich musste das ja prüfen, ob da die gute Ware drin ist.
Ach so, ja gut.
Nein, also da waren dann immer diese Hologrammwappen, weißt du, die du so drehen konntest und das war unfassbar faszinierend und ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Und dann gab es noch Duplo-Bilder und Hanuta.
Ja, genau. Da hoffe ich noch so ein bisschen drauf, dass es die dieses Jahr wieder gibt. Duplos und Hanuta fressen ohne schlechten Hintergedanken.
Genau.
Nein, aber Tops hat das nochmal, du hast jetzt von diesen Holos gesprochen.
Ja.
Tops hat das jetzt nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Es gibt jetzt Goldsticker von den Star-Playern der Mannschaften. Aha. Und da gibt es dann auch noch zwei verschiedene Goldsticker. Es gibt dann einmal eine Edition mit einer Unterschrift drauf. Die ist natürlich nicht original auf diesen Sticker drauf, sondern da wurde eine Folie von Tops unterschrieben und das haben sie drauf gemacht. Aber es gibt also doch mittlerweile, und das hat man als Kind schon immer vermutet, irgendwie Sticker, die es dann nicht so oft gibt wie andere.
Ja.
Also
das ist ja auch ein Anreiz. Das wird ja extra gemacht. Ne?
Ja, also ich sehe dich eigentlich auch noch das Ding kaufen.
Ja, schick mir mal. Ja. Vielleicht kann ich mich dafür begeistern. Also ich bin ja für sowas immer begeisterungsfähig. Also,
ja, vielleicht gibt es dann kurz vor der EM noch ein Allianz Brisanz Spezial von einer Tauschbörse.
Sollten wir sowieso vielleicht machen. So ein kleines EM-Special einmal zwischendrin. Warum nicht? Ja?
Oh, ich glaube, die EM werden wir doch eh wieder begleiten. Also da sehe ich
ja. Da machen wir auch noch ein Tippspiel, würde ich sagen. Apropos Tippspiel. Ich habe gerade mal, apropos Tippspiel, habe nochmal gerade geguckt. Also ich bin bei beiden nicht ganz so gut dabei. Und
ich habe lange nicht mehr reingeguckt, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Ich hab das ja vorm ersten Spieltag so gemacht, dass ich alle Spieltage durchgetippt habe.
Also du bist zweite Liga auf 7, erste Liga auf 5.
Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr reingeguckt.
Einige tippen auch schon gar nicht mehr, die haben auch schon keinen Bock mehr, habe ich den Eindruck.
Ja. So eine EM ist dann doch in 4 Wochen, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Aber wir bleiben treu unserem Tippspiel.
Ja,
das so werden wir weiterhin durchziehen. Ja gut, wenn wir dann schon bei EM sind, wer wird Europameister?
Oh, Frankreich. Also ich glaube nämlich, dieses Spiel, ich glaube, die haben einfach keinen Bock auf Freundschaftsspiele und so diesen ganzen Kram, aber wenn das ist eine Turniermannschaft, ich glaube, die, und dann einige haben ja auch England favorisiert, aber England, als dass England mal einen Titel gewinnt.
Also ich habe ja, glaube ich, ein ganz heißes Eisen.
Portugal.
Nee.
Dann weiß ich, Dänemark.
Nee, ich habe... Irgendwie habe ich was mit den Niederlanden. Ich weiß nicht wieso dieses Jahr. Also ja, irgendwie.
Oh, das wäre ja die Schmach. In Deutschland, Niederlande.
Ja, war das nicht 88 das Turnier auch hier in Deutschland?
Ja, der Netherlands. Ja, klar, 88, ja.
Mit Elftal.
Ja. Ich kann mich erinnern, das war auch in Hamburg sogar das Spiel, wo sie 2-1 verloren haben.
Also, das irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe aber auch Bock auf, also wenn ich jetzt so auf Geheimfavorit, ich meine, da tue ich mich sowieso immer irgendwie mit schwer, da könnte man jetzt auch wieder Belgien nennen und sowas, aber wobei Belgien ist ja auch
immer getan,
wird immer genannt, aber ich glaube, und das war ja auch schon bei der letzten EM so ein kleiner Run von denen, vielleicht auch aufgrund des Umstandes eines Spiels, was da passiert ist, ich habe Bock, dass Dänemark nochmal irgendwie so einen kleinen Run macht, so kurz vor Halbfinale oder vielleicht sogar das Halbfinale auch schafft.
Ja.
Ich bin da sowieso ziemlich Dänemark-affin, habe ich ja gerade eben schon mal angedeutet. Ich glaube, das, was Dänemark für mich ist, ist für dich Schottland.
Ja.
Von daher...
Ich finde das Land auch sympathisch.
Von daher, hey, ich hätte da Bock drauf, dass Mikkel Damsgaard auch nochmal wieder einen schönen Freistoßtreffer hat oder so.
Ja, das wäre ja das Modell Rehakles damals. Das war ja auch so eine Sensation. Das kann natürlich auch mal passieren, dass da so eine Mannschaft einfach irgendwie...
Das war tatsächlich meine erste EM, die ich im vollen Bewusstsein mitgemacht habe.
Echt?
Also 2000 werde ich ja, da habe ich jetzt schon gelebt, so ist es nicht. Und 96 wird mir auch immer berichtet, dass ich die Fußballspiele mit meinem Papa geguckt habe. Aber da kann ich mich ja nicht dran erinnern. So. Und, aber tatsächlich, 2004, das war die erste EM, die ich so mitbegleitet habe. Da hatte ich auch den richtigen Ball, diesen silbernen mit diesen 3-4 schwarzen Streifen. Bis heute suche ich den noch. Ich will den noch mal unbedingt wieder haben. Ja.
Das kenne ich. Das ist mit mir, bei mir so mit dem Tango-Ball.
Ja.
Aus den 80ern.
Und dein Geheimfavorit, was sagst du?
Geheimfavorit. Ja, das sind alles irgendwie keine Geheimfavoriten. Dänemark.
Gut, dann gehen wir als Geheimfavorit beide mit Dänemark. Wer wird richtig enttäuschen, Daniel?
Spanien.
Ah, ja, gut, ja. Ich habe die Engländer im Verdacht. Ich habe die Engländer im Verdacht.
Die haben auch ein Potenzial, ja.
Das ist richtig mein Scheißen. Also jetzt nicht nur so, sondern irgendwie Platz 3 mit 2 Punkten, aber trotzdem noch irgendwie weiterkommen, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja, ganz grausam.
Und am Ende verliert Deutschland wieder alles. Ja. Erstes Spiel gleich Schottland 0-1 oder so in der 90. Minute.
Abwegig finde ich das jetzt nicht. Ja.
Nee, auf keinen Fall.
Muss auch sagen, also Schottland, ich habe ja einen Lieblingsspieler, Scott McTominay, ne? Das ist ja deren Starspieler so, also das hätte ich jetzt auch nicht so das Problem mit, wenn Schottland einen guten Run macht, ne? Wenn bei der EM. Also.
Wäre geil. Also wenn die irgendwie mal weit kommen, das würde ich feiern, weil die Fans, die geben richtig Gas.
Ja, geil wäre natürlich gewesen, wenn Wales auch noch dabei gewesen wäre. Aber ja. Naja.
Und Nordirland, die Fans, die drehen auch immer an der Wille.
Genau, da kann ich mich auch noch erinnern. Ich glaube, 2012 war das in Danzig. 4-0 hat die Republik Irland gegen Spanien hinten gelegen und dann haben sie alle nur noch Fields of Arthur Rye gesungen.
Ja.
Immer noch ein Video auf YouTube, was ich mir gerne mal reinziehe, um einfach mal wieder Gänsepelle zu kriegen.
Ja, geil. So. Ja, das behalten wir im Auge. Und jetzt sind wir ja doch, obwohl wir nur 10 Minuten reden wollten, ja doch relativ weit gekommen.
Gut, aber die HSV und Werder-Thematik war ja schnell abgehakt.
Das war schnell. Gott sei Dank. Ja, dann haben
wir die Sticker-Bilder.
Im Fokus.
Genau, dann werde ich dir jetzt gleich noch eben ein paar Sticker-Bilder schicken, ne?
Ja.
Damit ich heiß mache. Und ansonsten, glaube ich, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Jetzt, Harry, fahr mal endlich das Band ab. Ich will jetzt Schnitzel essen.
Jo, mache ich.
Allianz Brisant.